Also ich habe damals darin die einzige Chance gesehen, überhaupt eine Bedeutung zu haben, eine Relevanz zu haben, eben nicht das zu machen, was alle machten.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Ausgesprochen Kunst im neuen Jahr 2025. Ich werfe einen Blick zurück. Ich habe im Herbst 2021 ein Gespräch aufgenommen mit Hubert Schmalix. Er war damals zu Besuch in Wien, einer seiner vielen Besuche in der Heimat, in der alten Heimat. Und irgendwie habe ich damals so das Gefühl gehabt, dass ich mir dieses Gespräch aufheben werde. Ich möchte es irgendwie dann veröffentlichen, wenn es einen wirklichen Grund gibt, wenn es einen Anlass gibt. Und diesen Anlass gibt es aktuell, sehr aktuell, in Linz im Schlossmuseum. Gibt es eine Ausstellung vom Hubert Schmalix, heißt Tremor. Die läuft noch bis zum 26. Jänner 2025, also nichts wie hin, sehr lohnenswert. Der Umstand, dass dieses Gespräch jetzt vor über 3 Jahren geführt wurde, macht es natürlich ein bisschen eigenartig. Wir waren damals mittendrin in der Corona-Pandemie. Wir sprechen über Dinge, die vielleicht heute sich schon relativ anders darstellen. Es ist erstaunlich, wie schnell eigentlich etwas dann irgendwie so outdated wirkt. Ich hoffe aber trotzdem, dass es Spaß macht zuzuhören. Es war ein Gespräch, das mich damals vor allem ziemlich am Beginn dieses Podcasts sehr inspiriert hat. Und eigentlich tut es das nach wie vor. Ich habe es mir jetzt doch einige Male noch angehört und ich finde es wirklich spannend. Also ich wünsche euch viel Freude mit einem Gespräch mit Hubert Schmalix, das vor über 3 Jahren aufgenommen wurde. Und ich habe damals das Gespräch begonnen mit einer sehr neugierigen Frage, welche Zeit denn in dieser Karriere von Hubert Schmalix die spannendste war. Was würdest du sagen, was war für dich in deinem Dasein als Künstler so die spannendste Zeit?
Ja, natürlich die Zeit nach der Akademie, wo das Ganze begonnen hat. Beziehungsweise es hat ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich begonnen. Aber so allein durch diese Freundschaft und dieses diese kleine Gruppe, die wir damals hatten, ja, mit dem Sigi Anzinger, mit dem Moosbacher, mit Bohatsch und Edgar Tetzak, der eigentlich nie so zu dieser Gruppe dazugezählt wird. Ja, und auch Eugenia Rochas, die meisten Leute ja gar nicht kennen. Das war so diese Ursprunggruppe. Es waren einfach Freunde, die einander gekannt haben, vor allem von der Akademie her. Mhm. Und die dann auch von der Galerie Ariadne dann eingesammelt wurden. Mhm. Es war damals die einzige Galerie, die sich für diese Art von Kunst interessiert hat. Das war der Buchhalter von der Galerie Ariadne und der Eigentümer, der hatte sich gerade begonnen, sich dafür zu interessieren. Der war noch im Atelier vom Sigi Anzinger und mir. Wir hatten gemeinsam ein Atelier. Und der kam zu uns und war ganz begeistert von dem, was hier gemacht wurde und hat schon eine Ausstellung versprochen.
Okay, aber jetzt brauchen wir mal einen zeitlichen Anhaltspunkt. Wann, in welchem Jahr befinden
das
wir uns?
Das war 76.
76, ja, da ja. Warst du und der Sigi Anzinger, ihr habt die Akademie schon abgeschlossen gehabt, habt gemeinsam in einem Atelier gearbeitet.
Genau.
Ist das aus einer Freundschaft? War das eine Zweckgemeinschaft oder habt ihr euch war es eine finanzielle Überlegung, sowas zu teilen oder habt ihr euch so gern gehabt?
Ja, wir waren gemeinsam auf der Schule, in der gleichen Klasse, bei Melcher. Und damals war das, ja, das war mein bester Freund und wir waren halt fast jeden Tag zusammen. Mhm. Und sind auch gemeinsam nach Italien gefahren. Also es war eine dicke Freundschaft. Mhm. Und ist ja auch heute. Und dann nach der Schule mussten wir halt irgendwas finden. Und
also du redest von der Schule, ist die Akademie?
Die Akademie, ja. Und dieses erste Atelier, das haben wir gefunden durch den Josef Kern. Mhm. Der Josef Kern, der auch so in unserer Generation war und damals zurückkam aus Rumänien. Der hatte ein Arbeitsstipendium nach Rumänien, damals noch richtig kommunistisch und
exotisch,
und, ja? Ja, total. Und kann mich erinnern, wir sind ins Atelier gekommen, weil wir gehört haben, dass er sich was anderes sucht oder sich das nicht mehr leisten konnte. Und es war ein riesengroßer Raum. Er hat eine totale Glatze geschnitten gehabt mit großen, runden Augen und ist am Boden gesessen und hat so ein Moped-Teil abgemalt. Ja. Und das war wirklich eine, da habe ich ihn eigentlich so das erste Mal malen gesehen. Mhm. Er war ja ein Holliger Schüler damals. Bei Holliger durfte man ja eh nicht figurativ oder ein Objekt malen. Okay. Und also war er nicht so geliebt bei Holliger. Und aber eben so diese Sonderstellung, die er hatte, die hat uns eigentlich sehr begeistert, den Siege und mich. Und jedenfalls haben wir dieses Atelier übernommen. Mhm. Es war ein schönes, großes Atelier.
Und da kam dann der Herr McQuire.
Genau, ja.
Und hat das gesehen und war das, ich meine, ich kann mir das nur jetzt nicht so aus heutiger Sicht nicht so vorstellen. War das so neu oder war das so anders? Was hat den damals fasziniert an dem, was er da gesehen hat?
Ja, der hat wirklich, ich glaube, der hat einfach etwas gesucht, was junge Leute machen. Ja, die Kunstatmosphäre, die war eigentlich geprägt von alten Menschen. Ja, also Beuys war ja schon alt. Ja, die ganze Kunstszene war eigentlich von älteren Menschen dominiert. Das muss ich auch dazu sagen, dass Roman Scheidel, war auch in derselben Meisterklasse wie wir. Und der ganz was anderes gemacht hat als wir, aber der hat sich besonders für uns interessiert und der war damals unter Vertrag bei McQuire und hat uns, glaube ich, sehr dort intuiert und dem erzählt er muss, dass er das anschauen muss. Also sonst hätte er sicher nichts von uns gewusst. Jedenfalls, und die Geschichte war die, dass er kam und wir waren, für uns war McQuire so die tollste Galerie in Wien. Und einen Monat später war der verschwunden. Mhm. Also der mit Riesenschulden, mit Millionenschulden und das war ein großer Skandal.
Diese Traumblase zerplatzt.
Genau. Und jedenfalls sein Buchhalter war dann der Nettoseel. Mhm. Und hat dann die Galerie unter demselben Namen weitergeführt.
Da hat er zum Glück, der McQuire hat die Schulden mitgenommen.
Ja, jedenfalls. Gut. Jedenfalls, wir haben da nicht viel herumgefragt, also wie das wirklich war. Es war zu dem Zeitpunkt hätte es auch keine andere Galerie gegeben, die sich für uns interessiert hätte. Mhm. Und er hat das getan, wahrscheinlich auch, weil der Maguire begonnen hatte, sich dafür zu interessieren. Und er wahrscheinlich auch keine anderen Künstler bekommen hätte nach dieser Geschichte. Aber für uns war das ein idealer Boden, weil da waren wir und haben dort eine Spielwiese gehabt und konnten sehr früh, also gleich nach der Akademie, schon Ausstellungen machen.
Mhm. Und das, also das hat sich auch, weil eben die Galerie neu war und jung und bereit war, sich auf neue Abenteuer einzulassen, das hat dann die Möglichkeit gegeben, euch auch etwas Neues zu starten, gleich mit einer Galerie euch dann auch abzusetzen gegen das Arrivierte. Ich meine, da gab es ja ein paar hundert Meter, war die Galerie nächst an Stefan, da haben die Alten schon damals die Arrivierten ausgestellt. Und war das eine bewusste Gegenposition, die ihr eingenommen habt? War das so also ein bisschen eine Konkurrenz, auch so, na, denen werden wir jetzt zeigen, wie man das heute macht?
Wir haben einfach das gemacht, was wir wollten, also was wir glaubten zu können. Natürlich war es auch eine gewisse Gegenhaltung, aber nicht eine wirklich offensive. Was wesentlich wichtiger dabei war, wir sind ja eigentlich alle aus der Provinz gekommen. Ja, es war eigentlich aus dem Roman Scheidel kein Wiener dabei und ich glaube, auch er ist kein Wiener. Jedenfalls, wir waren alle nicht so intellektualisiert wie das Wiener Kunstgeschehen. Und waren einfach so Bauerndodeln, die gemalt haben. Ja, also, aber natürlich auch schon während der Akademiezeit sind wir in all diese Galerien gegangen. Und das Neue war damals, dass es keine Malerei gab. Mhm. Und Malerei im tot gesprochen wurde. Es gab Performance, es gab auch Video und politisierende Kunst, aber Malerei, das war eben so dieses patriarchalisch traditionelle, das es nicht mehr geben soll. Und in der Atmosphäre haben wir gemalt, vielleicht aus Dummheit und nicht wissen, aber dann durch diese Erfahrung dann natürlich umso mehr, ja, also umso offensiver. Und ich habe damals darin die einzige Chance gesehen, überhaupt eine Bedeutung zu haben, eine Relevanz zu haben, eben nicht das zu machen, was alle machten, gemacht haben.
Also eine offensive und wilde Art der Kunst. Du merkst vielleicht, ich möchte natürlich jetzt die Begrifflichkeit ein bisschen lenken auf diesen Namen, der euch dann ja, der euch gegeben wurde. Wie ist das eigentlich? Wie kam es eigentlich dazu? Wie kam es zu dem Begriff junge Wilde? Wer hat das geprägt?
Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, das hat wahrscheinlich irgendjemand geprägt, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, wer das geprägt hat. Also in Junge Wilde, das waren die Berliner, ja. Okay. Und in Köln war es die Mülheimer Freiheit und bei uns waren wir halt brav, die neuen Wilde, die neue Malerei, glaube ich, hieß es. Ja. Natürlich, also wenn man jetzt Malerei zeigen möchte, dann muss man auch die Gestik zeigen, was Malerei kann, also was typisch für die Malerei ist, also die Farbe, ja, die Gestik und das Große. Aber es hat sich eigentlich erst dann so ergeben. Ja, also nachdem es hieß, die Wilden, dann wurde man wirklich wild. Mhm. Ja, also, und ja, aber es gab ja nicht wirklich ein Übereinkommen mit anderen Leuten. Mhm. Ja, das war halt so eine natürlich eine Erfindung von Kuratoren, ja. Ja, also in dem Harald Seemann, Bonito Liva, ja, und ich weiß nicht, wer sonst noch. Ja, und in Österreich war es damals Wilfried Skreiner, mhm. der so eine Gruppe jetzt zusammengestellt hat. Obwohl diese Gruppe dann doch schon eine freundschaftliche Gruppe war. Also die gab es schon vorher, bevor jetzt Skreiner das zusammengestellt hat. Bei den die anderen Leute, also die Deutschen und die Italiener, die habe ich erst so sukzessive gefunden und kennengelernt. Ja, also 1979 war eine große Ausstellung in Stuttgart, Hans-Jürgen Müller und der Hetzler, mhm. die haben das zusammengestellt und haben halt so überall Leute zusammengesucht und da ging es jetzt nicht um eine besondere Position in der Kunst, sondern einfach alles, was rundherum gab. Und darunter war auch ich und Robert Adrian mhm. war damals. Und dort habe ich das erste Mal eigentlich die Italiener und die Berliner gesehen. Mhm. Und da war ich eh überrascht, dass es so etwas Ähnliches auch woanders gibt. Aber
es ist erstaunlich, weil heutzutage fast undenkbar, nicht? Heute weiß jeder alles durch diese schnelle Vernetzung und die Globalisierung. Aber war das damals wirklich so, dass man zum Teil erst dann durch so größere überregionale Ausstellungen dann aufmerksam wurde auf etwas, was woanders passiert ist? In den späten 70ern war das noch so.
Ja, ja, absolut. Mhm. Ja. Und es gab ja nicht so viele Kataloge, wie es heute gibt. Oder, beziehungsweise heute gibt es eh schon wieder keine Kataloge mehr. Aber, zwischendurch hat man das dann noch über Kataloge kennengelernt. Aber zu der Zeit war das nur über Ausstellungen möglich.
Mhm. Jetzt diese Freundschaft zum Siegfried Anzinger, die bis heute besteht. Jetzt der Siege Anzinger sitzt heute in Köln, du sitzt heute in Los Angeles, die meiste Zeit vom Jahr zumindest. War das eine Flucht aus Wien oder war diese Abkehr von Wien einfach eine Suche nach neuen Inspirationen oder was waren da die Gründe? Gab es da einen Drang weg aus Wien? War das auch der Ausdruck von einer gewissen Wildheit?
Der Wien hat ja bis heute nicht wirklich vom Kunstmarkt die Bedeutung, mhm. die es haben sollte. Und damals war Köln, also Anfang der 80er Jahre, war Köln das Zentrum.
Das war heiß.
Ja.
Köln war heiß.
Und dort musste man hin. Und der Sigi ist eigentlich sehr früh hin. Also sehr früh. Der ist 82 hin. Mhm. Ja, da war Köln das Zentrum. Mhm. Und ich wollte dann auch etwas später, also 83 dann hin. Und das war dann nicht mehr leistbar. Und es war dann auch nicht mehr interessant für mich, weil eh schon alle dort waren. Und bin dann zurück nach Wien und bin an sich ja jedes Jahr irgendwo gewesen. Also für mich war das Reisen und woanders sein also nicht so sehr davon geprägt, im Kunst Markt eine bessere Position zu erreichen, sondern eigentlich immer eigentlich weggehen davon und mich inspirieren zu lassen von der Gegend, wo ich bin. Mhm. Und das habe ich ja dann also schon 1979 begonnen, wie ich geheiratet habe, dann auf die Philippinen zu gehen jedes Jahr und dort irgendetwas zu finden. Also so mit dieser üblichen Romantik, ja, dass man woanders ist und sich davon und das dort dann malt und für sich verwendet. Es hat dann auch einmal dann funktioniert. Also dann 83 war ich dann 5 Monate auf den Philippinen und da habe ich mich weit genug entfernen können von dem, was einen so bedrängt und man glaubt, dass man das erfüllen muss, ja, was von einem erwartet wird. Und dadurch, dass ich so weit weg war von allem, und hab ich dann so die ersten figurativen Bilder meiner Frau gemacht. Mhm. Ich kann mich erinnern, auf einer dieser Reisen, da war ich auch eingeladen in Sydney, auf der Biennale in Sydney, und dort war auch Immendorf. Und dem habe ich erzählt, ja, dass ich jetzt auf die Philippinen gehe und jetzt ein paar Monate dort bleibe. Und der hat das überhaupt nicht verstanden, also dass man so etwas machen kann. Also, er hat gesagt, also wenn er das machen würde, dann wäre er total weg vom Fenster. Mhm. Und das würde er nie wagen, so etwas zu machen. Und man glaubt nicht, wie sehr man eigentlich davon abhängt, ständig dabei zu sein und ständig gesehen zu werden und ständig involviert zu sein damit. Und diese Angst, ja, dass das eben nicht mehr passiert, das hält einen dann zurück, wirklich sich einmal ganz zu entfernen von allem und sich zu erneuern. Und das war damals so eine richtige Erneuerung von mir. Also ich habe eben gesehen, auch rundherum, also in ganz Europa, ganz Amerika, wo auch immer, ja, überall wurde das Gleiche gemacht. Ja. Also jeder ist auf diesen Zug aufgesprungen. Ja. Mhm. Dieses unkontrollierte, figurative Männchen, Weibchen malen. Mhm. Und
hast du das gemacht mit dem Wissen, dass du, falls das nicht klappen sollte, dass du dann weich fällst? Oder warst du dann an einem Punkt in deinem Leben, wo du so all in gegangen bist und gesagt hast, das riskiere ich jetzt einfach? Oder war das ein Versuch, wo du gewusst, okay, ich schaue mir das einmal an, wenn es nicht klappt, komme ich wieder zurück?
Ja, ich habe solche Überlegungen ja nie gehabt. Mhm. Also ich habe nie überlegt, was mit mir passieren kann. Mhm. Also wenn ich was anderes mache. Also ich nie überlegt, was mit mir passiert, wenn ich nach Los Angeles gehe. Nie überlegt, was passieren könnte, wenn man sich ein Haus baut. Also wenn man ständig alles hinterfragt und auf Nummer sicher gehen möchte, dann macht man vieles nicht. Und ich habe das nicht so in meinem Gehirn, also darüber nachzufragen, ob das richtig ist oder falsch ist. Auch in meiner Malerei. Also ich frag mich nie, ist das richtig, was ich mache?
Du machst immer den nächsten nötigen Schritt.
Ja, ich mache den Schritt, wo ich hinfall. Ja, also ich denke mir nicht aus, ja, was das Nächste sein soll, sondern das Nächste ist da und dann überlege ich mir, was das ist. Ja, und auch das nicht sehr intensiv.
Mhm. Na gut, so sein Leben bestreitet man ja und man hat ja oft dann so Gelegenheiten, vielleicht eine Entscheidung zu überdenken oder zu revidieren. Ich zumindest empfinde das so, dass ich manchmal halt in eine Richtung gehe und wenn ich dann feststelle, das ist jetzt, bringt mich nicht weiter, dann gehe ich halt wieder zurück. Also man hat diese Möglichkeiten und diese extra Wege halte ich auch für total wichtig. ich denke mal, wenn du an der Leinwand stehst und malst, passiert ja auch nichts anderes. Man probiert es und dann verwirft man es und dann passt es. Oder gibt es so Situationen, wo du einfach von vorn bis hinten, also durchmarschierst, ohne jemals zu zögern oder zu zaudern oder innezuhalten und dich zu fragen, ob das eh passt. Hast du dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstverständnis, dass das, was aus dir rauskommt, dann einfach der Weg ist, also dieser Gestaltungswille?
Ja, nee, ich habe nicht den Luxus, dass ich das wieder verschwinden lassen kann. Mhm. Also die Dinge, die ich gemacht habe, die sind da. Mhm. Und wenn die einmal rauskommen, das kann ich nicht mehr löschen. Mhm. Ja. Also am einzelnen Stück, ne, dann versucht man halt das Beste draus zu machen. Ja. Aber wenn man ein halbes Jahr sich irgendwohin verrannt hat, dann muss man irgendwann auch dazu stehen. Oder beziehungsweise sagen, ne, okay, die Serie war nicht wirklich was Tolles. Ja. Aber Das kann natürlich für einen Künstler unangenehm werden, wenn man etwas macht und das kommt raus. Das kommt immer zurück. Mhm. Also alles Schlechte, was man macht, das kommt einem zurück. Also man muss wirklich aufpassen, immer das Beste zu machen, mhm. weil gerade die schlechten Sachen, die fallen einem wieder auf den Kopf.
Ja. Mhm. Es gibt diese Geschichte also von einem österreichischen Maler, vom Gerhard Frankl, der hat so in der Zwischenkriegszeit zwischen den Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gearbeitet. In Österreich hat so einen frühen Farbexpressionismus eingebracht in die österreichische Malerei und ist dann wegen seiner jüdischen Herkunft nach London emigriert und hat über die Jahre hinweg eine Kiste mit sich geschleppt, und in dieser Kiste waren die Bilder, die er bewusst also nicht der Öffentlichkeit zeigen wollte. Bilder, die nicht gut genug waren, die nicht seinen Qualitätskriterien entsprochen haben. Und die ist immer bei ihm am Dachboden gestanden. Und irgendwann einmal, viele Jahre nach seinem Tod, hat halt jemand diese Dummheit begangen und hat diese Kiste aufgemacht und hat diese Bilder begonnen, in den Markt einzubringen. Und das hat dem Ruf des Malers, also nachhaltig geschadet, weil so wie du sagst, diese Dinge, die halt nicht so gut sind, die fallen einem dann irgendwie auf den Kopf. Gibt es so Bilder in deinem Schaffen, wo du dir denkst, so, na, das würde ich eigentlich gerne aus dem Licht der Öffentlichkeit nehmen?
Ja, doch, ja, es gibt so einzelne Sachen, wo ich einfach nicht aufgepasst habe oder das einfach aus dem Atelier gekommen ist, ohne dass ich das jetzt länger mir angeschaut habe und vielleicht da links und rechts oben etwas ausgebessert hätte oder plötzlich über den Mund ein Schnurrbart entstand, ja, und ich das nicht in dem Augenblick gesehen habe und es ist halt rausgekommen und dann sieht man das in einer Auktion und denkt sich, ach Gott, was das ist jetzt noch dazu in einer Auktion, ja. Aber so im Gesamten, ja, und über alles, ja, dann stehe ich dazu, dass vieles auch unreif war, aber ja, jeder unreife Apfel wird einmal zum süßen Apfel, ja, also darum akzeptiere ich auch das.
Mhm. Nein, es gehört auch halt dazu. Also ja. Ich glaube, es wäre jetzt vermessen, zu sagen, man ist frei von Fehlern, nicht? Wer ist das schon? Jetzt gibt es ja den Moment, wo man dann feststellt, okay, das Bild ist jetzt fertig. Also das kann ich nur aus Erzählungen von befreundeten Künstlern ableiten. Das ist ein relativ starkes, eindeutiges Gefühl. Wenn du so ein Bild jetzt sehen würdest, wo hast du manchmal das Gefühl, da würde ich jetzt eigentlich gerne noch was dazu malen, da fehlt noch was. Hast du das? Bilder, die jetzt vielleicht 10 Jahre alt sind, wo du denkst, aus heutiger Sicht würde ich da noch gerne mal drüber gehen?
Nein. 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 Also Ich wundere mich oft immer, wie ich das gemacht habe. Also das schon, ja. Also dass ich mir etwas anschaue und denke mir, ich könnte das heute nicht.
Okay.
Ja, und, ich kann mich dann nicht mehr zurückdenken, wie das zustande gekommen ist. Ja. Und insofern ist das, habe ich jetzt keine, könnte mich jetzt nicht darin, es gibt ein Motiv, das mir dann nicht mehr wirklich gefällt, oder eine Position einer Figur, wo man denkt, der Fuß, also gerade der Zehe, ja, vielleicht, ja, da kann es sein, dass man denkt, vielleicht sollte ich da an der Zehe noch etwas machen, ja.
Aber ich glaube, es ist ganz interessant, so habe ich es eigentlich noch nie gesehen, dass man ja, dass du ja heute ganz woanders bist, als du vor 10 Jahren warst, nicht? Und das ist ja, glaube ich, auch, also dieser Prozess, in dem man sich ja dann befindet, bis zum Schluss eigentlich, oder? Also wenn du so jetzt auf dein Leben als Maler jetzt zurückblickst, sind ja jetzt schon ein paar Jahre, siehst du da dein eigenes, dieses Leben? Also ist das immer Entwicklung oder gibt es da noch so Phasen, wo man mal sagt, okay, das ist jetzt eine Phase der Konsolidierung, das war jetzt anstrengend, jetzt geht manchmal, ich meine, es muss ja manchmal die Kraft ausgehen, oder? Man kann ja nicht immer pushen, vorwärts, weiter. Mhm. Spürt man das dann so, wenn man sagt, jetzt brauche ich eine Pause?
Naja, Ich male sehr, wie soll ich sagen, ich male jeden Tag. Ja, also auch wenn ich keine Lust habe, ja, dann mache ich irgendetwas. Also irgendetwas ist immer zu machen. Das ist oft anstrengend, ja, also das zu machen. Und wieder ins Atelier zu gehen und wieder dabei zu bleiben und diesen Drang, den braucht man schon, um etwas Neues und zu machen oder um wieder eine konzentrierte Sache zu machen. Mhm. Aber dorthin kommt man eigentlich nur wiederum durchs Arbeiten. Mhm. Also ich bekomme nicht die Kraft, indem ich jetzt eine Woche hinsetze und nichts mache, sondern die Kraft kommt eher aus der Arbeit. Ja, also plötzlich entsteht etwas in dem, was ich mache, in einer Zeichnung oder in einer Kritzelei oder in einem kurzen Gedanken bei einer Zeichnung oder beim Anstreichen eines Papieres. Ja. Ja, dann plötzlich die Farbe da ist, die ich unbedingt jetzt brauche. Ja, das und also ich, und das ist bei mir halt so. Ja, also dass ich die Arbeit brauche, damit ich weiterkomme und die Arbeit, die bringt mich auch immer wieder weiter. Ja, also ich entdecke immer wieder was Neues. Also die Arbeit bringt mir immer wieder was Neues, was mich dann zum Nächsten führt.
Mhm. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man von der küssenden Muse, wenn man auf die hofft, dann wartet man mitunter lang, aber so, dass man sich das einfach erarbeitet, dass man diese extra Meter vielleicht auch geht, dass man sich diese Momente der Erleuchtung einfach auch verdient.
Ja, und das passiert halt in der Malerei. Mhm. Ja, also das ist auch das wesentliche Merkmal der Malerei, dass man es machen muss. Also es ist letzten Endes auch ein Handwerk. Mhm. Also das muss man machen. Ja, es ist nicht ein gedanklicher Prozess, sondern ein handwerklicher Prozess, der natürlich mit einer Idee gemacht werden muss. Aber zumindest bei mir ist es so, dass mir die Ideen mit dem Machen kommen.
Ja. Ich meine, du hast jetzt du hast herrliche Voraussetzungen geschaffen in Los Angeles. Du hast dir ein Haus gebaut mit Atelier, war das eher der Wunsch, ein Haus zu bauen oder ein Atelier zu bauen?
Ich habe schon vorher ein Haus gehabt und auch vorher schon ein Atelier gehabt.
Schon in Los Angeles,
ja, okay. Und, aber getrennt. Und, okay. Und das wollte ich immer zusammenführen. Also viele Künstler, die wollen das getrennt haben, die möchten wohnen und arbeiten getrennt haben, und ich möchte das überhaupt nicht. Ja. Also ich möchte, meine Arbeit geht 24 Stunden. Ja. Also ich wache auf mitten in der Nacht und dann mache ich halt wieder was. Ja. Und da darf ich mich nicht erst ins Auto setzen müssen und eine halbe Stunde irgendwo hinfahren. Das muss immer da sein. Ich kann auch nicht lange arbeiten. Mhm. Ich arbeite vielleicht 2 Stunden und dann, und dann muss ich, dann gehe ich halt da runter in die Wohnung und spiele mit den Enkelkindern. Ja. Ja, 15 Minuten und dann gehe ich wieder zurück. Oder, ja.
Also die Wohnsituation, wie stelle ich mir die vor? Das ist also du aus welchem Zimmer gehst du in dein Atelier? Was ist das ans Atelier, an deinen Malplatz angrenzende Zimmer?
Die Garage.
Okay.
Ja, und dann komme ich erst wiederum in die Wohnung.
Also ein bisschen, also eine Trennung hast du.
Eine kleine Trennung, ja, genau. Ja, okay. Also der Gestank der Ölfarbe geht nicht direkt ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer.
Ja, ja. Es ist wirklich so, dass du manchmal in der Nacht aufwachst und dann weißt, okay, du musst jetzt dich an die Leinwand stellen, weil wenn du es jetzt nicht machst, morgen in der Früh hast du es vergessen.
Es geht weniger darum, es ist, ich wache auf und kann nicht mehr einschlafen und denke mir, bevor ich mich da lange herumwälze und dann schreckliche Gedanken bekomme, gehe ich lieber ins Atelier und mache irgendetwas. Mhm. Also es ist nicht jetzt der innere Drang, jetzt vor die Leinwand gehen zu müssen, sondern es ist einfach ein verzweifelter Akt, dann wieder müde zu werden, damit ich dann wieder ins Bett gehen kann.
Ja. Na, andere nehmen ein Buch zur Hand oder setzen sich vor den Fernseher. Und ich glaube, bei dir ist dann, hast du mal festgestellt, ich meine, gibt es da so Aufzeichnungen, ist das, was du des Nächtens machst, wenn du nicht schlafen kannst, ist das dann besonders gut oder eher weniger inspiriert? Oder gibt es da irgendwelche, hast du da ein Gefühl?
Das ist eher so Handarbeit, die so passiert, also mit Papierarbeiten. Ich habe so gewisse Arbeitsmethoden, wie ich etwas anlege. Also bei den Papierarbeiten, das Papier muss immer etwas feucht sein. Ja, und das muss immer, das wird dann übereinander gelegt. Oder dann die Zeichnung ist schon da und dann streiche ich dann gewisse Flächen dann an. Ja, und dann kommt es wieder übereinander auf andere Papiere, kommt dann ein Brett drüber, es wird dann beschwert, damit es schön gleichmäßig dann feucht bleibt. Und solche Sachen mache ich. Ja. Also große Würfe mache ich sicher nicht in der Nacht. Also, aber einfach da herumtun. Ja. Mhm. Also andere Leute kehren den Boden zusammen. Aber ich kann immer irgendetwas machen an meiner Arbeit. Ja. Ob ich jetzt ein paar Bilder auf eine andere Wand stelle oder mir das ein bisschen anschaue. Mhm. Und, also ein Ölbild greife ich sicher nicht an in der Nacht.
Mhm. Also du bist jetzt wie lange in den USA?
Seit 87.
Das ist also, naja, die Hälfte deines Lebens?
Fast, ja.
Fast die Hälfte deines Lebens. Mhm. Du hast aber die Verbindung zur alten, was sagt man, ist Österreich deine Heimat?
Mhm. Nach wie vor. Ja, auch.
Hast du nie also das war dir schon immer wichtig, oder? Ist das, hast du das Gefühl, dass hier auch diese Wurzeln sind? Schöpfst du daraus auch noch eine Kraft? Oder ich habe so bei dir das Gefühl, dass du da versuchst, eine Balance beizubehalten. Ist das, könntest du dir vorstellen, ganz Amerika und überhaupt so diese Bande hier nach Österreich irgendwie ins Sand verlaufen
zu lassen? Nein, also das könnte ich nie machen. Aber ich gehe auch gerne nach Italien. Ja. Ich gehe auch gerne nach Asien. Also ich gehe überall gerne hin und so. Aber Österreich hat mich eigentlich immer gut behandelt. Ja. Also in all diesen Jahren und besonders so in einer Zeit, wo es mir gar nicht gut ging, jetzt vom Verkauf her, konnte ich ja nur in Österreich verkaufen. Mhm. Ja. Und es ist auch immer so gewesen und es ist auch bis jetzt so, dass ich eigentlich noch immer nur also von Österreich lebe. Mhm. Ja. Also dann ohne diesen Verkauf in Österreich könnte ich gar nicht existieren. Mhm. Was auf der anderen Seite wieder mich nie gezwungen hat, ja, mich in Amerika so voll zu etablieren, weil ich ja immer den Rückhalt hatte von Österreich und musste mich nie wirklich anstrengen, in Amerika jetzt unterzukommen und dort verkaufen zu müssen. Es hat mich dann vielleicht abgehalten, wirklich so hundertprozentig Fuß zu fassen in Amerika.
Nee, gut, wir wissen ja auch, dass also der Geschmack, der gängige Geschmack eines amerikanischen Sammlers ist ja auch nicht wirklich zu vergleichen mit dem eines österreichischen vielleicht, nicht? Also auch wenn heutzutage vieles globalisiert und vereinheitlicht wird, aber ein Bild, das du in Österreich zeigst, hat vielleicht hier eine andere Wirkung als das gleiche Bild, das du in Amerika zeigst, oder?
Ich meine, stimmt das? Naja, ich kann ja sagen, dass meine Bilder auch in Amerika gut ankommen. Mhm. Ja. Aber den Verkauf kann eigentlich nur eine Galerie machen. Mhm. Und jetzt eine gute Galerie habe ich bis heute nicht gefunden.
In Amerika?
Ja, in Amerika. Mhm. Ja. Also die, wo ich das Gefühl gehabt hätte, ja, da möchte, also mit, von dieser Galerie möchte ich vertreten werden. Also es waren immer nur kleine Intermezzi, ja, die ich hatte und ja.
Ist das ein Ziel, nach wie vor ein Ziel? Arbeitest du daran? Ist das etwas,
ich arbeite überhaupt nicht daran.
Weil haben wir schon gesprochen, du lässt es einfach auf dich zukommen.
Genau, ja. Und wenn es kommt und alles, was ich je gemacht habe, das ist immer auf mich zugekommen. Mhm. Also alles das, worum ich mich bemüht habe, das ist immer schiefgegangen. Mhm. Und darum, also ich habe ja auch keine Notwendigkeit jetzt wirklich. Ja, also wenn es mir weiterhin so gut geht wie jetzt, mehr brauche ich nicht. Ja. Mhm. Alles andere ist nur mehr Stress.
Ja. Nee, ich glaube, das ist ja auch eine schöne Position, die du da jetzt dann so einnehmen kannst, nicht? Also du hast ja, also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf den Sigi Anzinger, der ist ja auch jetzt nach wie vor in Köln. Mhm. Ist ja dort an der Uni?
In Düsseldorf war er bis jetzt Professor.
Ist ja durchaus auch etwas, was das hat dir ja auch Spaß gemacht, nicht? Das Wissen weiterzugeben, die Lehre.
Ja.
Hattest du da irgendwann einmal das Gefühl, dass du etwas nicht, also zu geben ist eine Kunst, ja, oder zu lehren, nicht? Und ich meine, du hast ja in Wien eine Professur gehabt, da warst du ja in Los Angeles. Mhm. Also du warst sicherlich einer der Professoren, die jetzt nicht jeden Tag in der Meisterklasse gestanden sind.
Und ist eh keiner gewesen.
Ja, aber trotzdem habe ich, wenn ich so rumhöre, habe ich immer gehört, ja, der Schmalix, das war ein guter Lehrer. Mhm. Ist das... Und ich gehe davon aus, dass es ja nicht unbedingt du musst ja nicht deinen Studenten irgendwie die Hand halten, während sie pinseln, sondern da geht es eher so um einen Rückhalt, um ein Begleiten und nicht ein Anweisen.
Ja, absolut. Ja, also ich wollte immer überrascht werden von den Studierenden. Also das war das Wichtigste für mich. Also etwas zu sehen bei jemandem, was ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Und jemanden dabei zu unterstützen, das dann weiterzumachen oder zu animieren, das war das meine einzige Aufgabe. Ja, also ich hab immer gedacht, dass ich ein schlechter Lehrer war. Okay. Ja, also ich bin dann nicht auf Reisen gegangen oder und solche Geschichten. Also ich wollte nie Jünger haben, also die um mich herum sich herumscharen und ich habe eigentlich immer Distanz gehalten, weil ich wollte das nicht haben, dass jemand in irgendeiner Weise von mir abhängig ist. Ja, und ich wollte auch von den Schülern nicht abhängig sein. Ja. Also auch nicht Verantwortung übernehmen, sondern das Wesentliche für mich war einfach, dass da Leute im Raum zusammen waren und die sich gegenseitig befruchtet haben. Ja. Ja, und alles andere, also ich habe mich so weit entfernt wie möglich gehalten.
Okay. Na, das ist ja auch ein Ansatz, nicht?
Ja, ich glaube, das ist der einzige, weil sonst macht man sich ja nur zweite Grad.
Schmaligsinn.
Ja.
Okay. Ja. Naja, das ist eigentlich ein das ist schön. Und natürlich, wie ich gesagt habe, also die jemanden zu begleiten, selber drauf zu kommen, nicht? Das ist, und manchmal reicht ein Satz oder ein Wort oder ein Hinweis, schau dir das mal an und dann ist eigentlich schon.
Ja, ja. Ja. Ich war gerade heute auf der Straße und habe mich dort testen lassen, ja, okay. weil ich eben morgen wegfliege. Und plötzlich kommt jemand auf mich zu und erzählt mir, dass ich ihm, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was er gesagt hat, also ich hätte ihm etwas gesagt in der Schule und das wäre so toll gewesen und er denkt heute noch daran, was ich ihm damals gesagt habe. Ja, und ich habe mich überhaupt nicht mehr erinnern können, wer das war und schon gar nicht, was ich gesagt habe. Ja. Aber da bleibt doch etwas immer hängen bei Leuten und man muss da so aufpassen, dass man nicht was Falsches sagt oder irgendeinen Blödsinn sagt.
Aber in dem Fall war es ja was Gutes.
In dem Fall, ja, scheinbar. Ja. Ich hoffe.
Ja. Na super. Also du hast es jetzt schon angesprochen, du fliegst, morgen bist du wieder dahin. Also morgen, wir nehmen das heute auf, also der Podcast wird dann irgendwann in ein paar Wochen herauskommen. Also wenn dieser Podcast on air geht, dann ist der Hubert Schmalix schon wieder in den USA. Aber du kommst regelmäßig zurück. Wie hat das jetzt funktioniert in Zeiten von Corona, das Chatten von über den Atlantik? Du als dort Lebender konntest da ja relativ uneingeschränkt hin und her fliegen, oder?
Ja, ja, ja.
Das sind Geschäftsreisen.
Ich bin ja Österreicher und Amerikaner, okay. Also ich durfte ja überall hin und so mit Tests und so weiter, ging alles eigentlich ziemlich reibungslos. Mhm. Also ich war so in dieser Zeit, ja, glaube ich, 6-mal in Österreich, seit dem Beginn dieser Sache. Und es war fast angenehmer zu reisen, weil es keine Schlangen beim Zoll gab und so. Es ist wäre trotzdem lustiger, wenn es wieder so ist wie früher.
Ja, und es ist ja so, dass wenn du jetzt du arbeitest vorwiegend in Los Angeles, wenn du in Österreich bist, greifst du keinen Pinsel.
Nein.
Das ist also sowas wie eine Auszeit dann für dich. Wenn du dann im Flug, ich stelle mir das so vor, du sitzt dann im Flugzeug zurück nach Los Angeles, ist das dann schon so wie, ich meine, hast du dein Herzklopfen oder endlich wieder malen, wieder ins Atelier? Ist das dann so ein, ladest du dich in dieser Zeit, wo du hier bist, so auf, dass du dann wieder bereit bist, so an die Staffelei zu schreiten? Also, wow, jetzt so, du, also ja. Wenn du jetzt morgen fliegst, bist du übermorgen in Los Angeles.
Ja.
Und dann gehe ich davon aus, dass du dann ins Atelier gehst. Und dann, ja.
Zwei Tage warte ich noch.
Jetlag überwinden.
Genau.
Und ja. dann einmal schaust, okay, wie ist der Zustand? Es muss ja einen Zeitpunkt gegeben haben, wo du dann das Atelier verlassen hast.
Mhm.
Du hast jetzt doch wieder ein paar neue Eindrücke. Mhm. Kann man dann so nahtlos wieder anknüpfen oder muss man sich dann erst so
reingucken? Ja, nein, es steht ja noch vieles herum, das noch nicht fertig ist. Ja, und daran kann man gleich weiterarbeiten.
Oder lässt du dir dann vielleicht manchmal schon so etwas, eine Arbeit stehen, bevor du nach Österreich kommst, wo du weißt, wenn du zurückkommst, dann kannst du, da weißt du, was du dann zu tun hast, um dann wieder einen Rhythmus zu finden?
Nein, nicht absichtlich. Nicht bewusst. Sondern
das ist, du machst dir die Sachen nicht bewusst. Ich weiß.
Nein, aber ich arbeite immer an mehreren Bildern gleichzeitig und manche werden früher fertig und manche bleiben übrig und dann fange ich schon das nächste an. Also ich habe sicher immer 5, 6, 7 Bilder, an denen halt gearbeitet wird. Mhm. Also damit das eine einmal trocknet und das nächste wird schon aufgespannt und das andere wird abgespannt und ist ein ständiges Rotieren.
Mhm. Und jetzt sagen wir noch etwas, weil wir kommen ja auch bald schon ans Ende unseres Gesprächs. Diese Freundschaften von früher, sind das so Freunde? Also ich habe auch so Freunde, da weiß ich, da muss ich mich nicht um die Freundschaften kümmern, weil das ist so tief verankert. Wenn man die dann nach 10 Jahren auf der Straße sieht, dann ist es in der Sekunde wieder so, wie es war. Diese Freundschaften von früher, von denen du eingangs gesprochen hast, die dich hier auch und euch dann auch geprägt haben in dieser Nachakademiephase, sind das Freundschaften dieser Qualität? Trefft ihr euch regelmäßig? Tauscht ihr euch aus? Oder ist das so, wenn man sich sieht, ist alles so wie früher?
Doch, ja. Die Freundschaften sind noch immer intensiv oder manche sind sogar intensiver geworden. Ja, also wir leiden ja alle ein bisschen und beim Leiden kommt man sich auch immer näher. Aber und man hatte nicht so viele Freunde, man hatte immer weniger Freunde, aber die 5, 6 Freunde, die man hatte und die man hatte, ja, die sind noch immer da und darum muss man sich schon auch bemühen, also damit das erhalten bleibt.
Ja, vor allem, wenn man über die Kontinente verstreut ist.
Ja.
Aber in Zeiten wie diesen, also ich frage so blöd, trefft ihr euch, habt ihr Zoom-Konferenzen?
Nein, absolut nicht.
Also, aber wenn du mal in Köln bist oder wenn der Anzinger mal in Los Angeles ist oder in Wien dann, und ihr trefft euch, dann trefft ihr euch einfach nicht so wie auf
die. Ja, bei manchen muss man sich ein bisschen mehr bemühen, die Freundschaft aufrechtzuerhalten, also damit das nicht verloren geht. Oder. Aber es gibt immer eine Gelegenheit oder eine Notwendigkeit, dass man sich halt kontaktiert und gewisse Sachen bespricht.
Ja. Und jetzt erlaub mir noch eine Frage, eine sehr, also eine etwas indiskrete Frage. Wenn du in der Früh aufstehst und aus deinem Bett steigst, auf was für ein Bild schaust du da? Oder welches Bild hängt über deinem Bett? Oder was ist so
oh,
das?
Ja.
Was ist so der erste Anblick?
Da hängt ein Gauermann,
okay.
Ein Romako, ein Ramftl.
Yeah.
Ja. Also das hängt bei mir daneben. Yeah. Das ist das Erste, was ich sehe, wenn ich was sehe.
Mhm.
Also, wenn es nicht noch zu dunkel ist.
Wenn es nicht in der Nacht ist und du schlaftrunken ins Atelier wackelst. Genau. Also ich denke mir manchmal so, es hat ja jeder Künstler zu jedem Zeitpunkt mit ähnlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Wahrscheinlich, gehe ich davon aus.
Mhm.
Ist das bei dir eine Leidenschaft? Siehst du da irgendwelche Möglichkeiten, da etwas zu lernen? Oder warum diese Lust auch auf alte Bilder?
Ja, na weil wir das alle nicht mehr können.
Mhm.
Ja, also ich schaue mir das an und denke mir, ich würde so gern dem zuschauen, wie er das gemacht hat.
Mhm.
Also ich bringe das nicht zusammen. Ja, und ich weiß ungefähr, ja, wie man das vielleicht machen sollte, aber ich kriege das schon so, also da zittere ich schon zu viel, ja, damit ich das so zusammen, und ich weiß, ich sehe dann Bilder, wo ich weiß, dass dieser Künstler schon alt war und schon gezittert hat, und das Bild schaut aber nicht so aus, als wäre es gezittert. Mir hat er das gemacht. Mhm. Und all diese, also das ist so, ich möchte so gern wissen, wie das alles gemacht wurde. Ja. Mhm. Und diesen Fleiß, ja, den man da hatte, dass ich den hätte. Ja. Und da ist so viel drinnen, wo ich ständig davon lerne. Also ich studiere jetzt viel mehr das Ganze. Ja. Ich bin schockiert, wie wenig ich als junger Künstler mitbekommen habe und wie wenig ich mich wirklich interessiert habe. Weißt? Also man geht da durchs Museum, schaut links und schaut rechts, und ab und zu bleibt man stehen und tut so, als würde man sich ganz besonders interessieren. Aber jetzt darüber nachzudenken, wie ist es tatsächlich dort, also wie ist es entstanden, mit einem Pinsel oder wie, oder? Und dieser Übergang und dieses Aufeinanderstoßen von zwei Flächen, wie das funktioniert, das glaube ich, kann man nur begreifen, wenn man sieht, wie das wirklich gemacht wurde. Und ich kenne niemanden, ja, heute, der weiß, wie man so etwas macht.
Mhm. Also ich glaube, da gibt es dann so Unterschiede, also ich stelle mir da so Schritte vor, also es wissen zu wollen, das davon, also das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, weil das ist ja die Neugier, dann etwas zu verstehen, wie es passiert, daran kann man arbeiten, in der Umsetzung, die kann man sich dann, glaube ich, sparen, weil das ist heute auch, das ist, glaube ich, gar nicht mehr notwendig, nicht? Ich glaube, wenn der Gauermann hinter dir stehen würde, während du arbeitest, würde er wahrscheinlich ähnlich reden, wie du jetzt geredet hast. Weil ich glaube, das Interesse an vergangenen Zeiten oder an künftigen Zeiten vielleicht, das ist, glaube ich, die Neugier, die in uns schlummert, und ohne die geht es, glaube ich, nicht.
Ja, ich würde es auch gerne machen wollen, einfach um es zu können, wenn man es will. Mhm. Und ich muss es nicht unbedingt machen, aber die Fähigkeit würde ich ganz gern haben, etwas, ja, so ein Bild zu malen.
Ich glaube schon, dass du das, also du könntest das sicher. Hm. Aber die Frage ist, die Frage ist nach der Sinnhaftigkeit, nicht?
Das ist das Einzige, was mich interessiert. Also wenn ich jetzt Kunst mir anschaue, ja, wie ist das gemacht? Ja? Mhm. Wie schaut die Oberfläche aus? Wie schaut es hinten aus? Wie dick ist das? Und und all solche Sachen. Also ich, es ist nicht jetzt in erster Linie, dass ich das nachmachen möchte, aber ich würde alles gerne auch machen können. Ja. Einfach eine Decke malen wie ein Diepolo. Ja. Oder, aber diese Komplexität, ja, die so ein Bild hat, das, also was man da alles braucht, um so etwas zustande zu bringen. Ja, also diesen Detailreichtum, ja, also jedes Ding, jeden Hund und jede Gitarre und Frau und Mann und Pferd und Kuh und alles, das zusammenzubringen, das alles zu können, ja, das ist für mich immer ein Wunder, wenn ich mir sowas anschaue.
Einmal mehr habe ich das Gefühl, dass ich wirklich dann viel lernen, wenn ich mit Künstlerinnen und Künstlern spreche. Ich finde das sehr wertvoll. Ich bin Hubert Schmalig sehr dankbar, so wie ich all anderen Künstlerinnen und Künstlern sehr dankbar bin, die bereits hier im Podcast waren. Wenn ich jetzt eine Episode empfehlen müsste, dann wüsste ich nicht welche. Also am besten alle durchhören. Wir sind bei ungefähr 100. Man braucht also ein bisschen Zeit. Hubert Schmalig ist ja Jahrgang 52, er hat also schon etliche Jahre an der Staffelei hinter sich. Wenn man die aktuelle Ausstellung beobachtet oder sich genau anschaut in Linz, dann ist das für mich nicht die Ausstellung eines Mannes, der ein Werk so beginnt abzuschließen, sondern es ist für mich eigentlich eine Ausstellung, die nach Aufbruch riecht, die den Zauber des Neuen in sich trägt. Und ich finde eine ganze Reihe dieser Bilder mutig, forsch, stark, intensiv, leidenschaftlich. All das, was ich irgendwie in der Kunst suche, und ich bin absolut begeistert, und ich werde mich nochmal auf den Weg machen, und das kann ich nur an dieser Stelle auch nochmal jedem empfehlen. Wie gesagt, das Gespräch wurde aufgenommen vor 3 Jahren, es wurde sicherlich schon vorgeschnitten von meiner Mitarbeiterin, von der Lara Bandion oder von der Fabienne Lubczyk. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich noch ein bisschen drum gekümmert. Produziert hat es wie immer Matthias Jakisic. Und die Stimme im Hintergrund ist die von Sarah Scherer. Bei allen, die diesen Podcast unterstützen, bedanke ich mich sehr. Ohne euch geht's nicht. Und von euch da draußen an den Endgeräten wünsche ich mir eine Bewertung, ein Like. Empfehlt es dem Podcast. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto schöner ist das. Bis zum nächsten Mal, Wenn es dann wahrscheinlich wieder eine Ausstellungsbesprechung gibt. Grüß euch.